Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibelgespräch. Ich bin hier wieder in meiner netten Runde. Ich darf Sie alle nennen, den Hannes, die Carmen, den Helmut und den Christian. Ich selber bin Heinz. Wir machen uns heute Gedanken, wie das ist, mit dem Glauben und dem Trost des Glaubens, der auch für schwierige Zeiten hält. Und ich möchte dazu am Anfang ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir alle gesund hier sein können am heutigen Tag. Wir danken dir für diesen Sabbat. Wir danken dir auch für dein Wort, das so mächtig ist und so viel Trost spendet und so viel Kraft gibt. Wir bitten dich, dass du uns jetzt begleitest in unserem Gespräch und mit uns allen bist. Amen.
Amen. Amen.
Das Wort Gottes ist sozusagen, wenn wir gefragt werden, nicht, worauf gründet ihr euren Glauben, die Antwort. Wir würden sagen, wir gründen unseren Glauben auf die Bibel. Ich darf vielleicht gleich zum Anfang dich, Hannes, bitten, uns aus dem Psalm 119 zwei Verse vorzulesen. Psalm 119, die Verse 103 und 104.
David sagt hier, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Die Elberfelder.
Elberfelder, ja, unverkennbar. Elberfelder, Luther, kann man als Kontrast noch dazu nehmen?
Carmen, ja. Bitte. Dein Wort ist meines Mundes süßen Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege.
Ja, also das ist eine klare Vorgabe, die David hier gibt. Er preist das Wort Gottes. Der ganze Psalm 119 ist ja ein Lobpreis des Gesetzes. Frage an euch in die Runde, wie geht es euch? Was bedeutet euch das Wort? Wenn ihr an die Bibel denkt und an euer Leben, wie oder in welcher Bedeutung schwebt das Wort für euch?
Eigentlich schade, dass wir nicht Vers 105 auch noch mitgelesen haben.
Lies ihn.
Das ist ja ein sehr bekannter Text. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mich hat dieser Text eigentlich seit der Jugendzeit, eigentlich muss ich jetzt sagen, seit der Kindheit begleitet. Mhm. Und das habe ich irgendwie früh kapiert, dass man, wenn man sich an die Bibel hält, dass man doch letztlich den richtigen Weg geht. Und das war irgendwie auch ein Leitspruch mein Leben hindurch, dass ich weiß, wenn ich die Werte und die Prinzipien der Bibel befolge, dann weiß ich, dass Gott mit mir ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja, das war für mich so ein roter Faden und so ein Anker mein ganzes Leben hindurch.
Mhm. Wenn ich mir so viele Leute anschaue, also jetzt nichtgläubige Menschen, dann haben die offensichtlich ihren Platz im Leben noch nicht gefunden, wissen nicht, was der Sinn ihres Lebens ist. Mhm. Und da geht's mir als gläubigen Christen besser. Ich weiß, woher ich komme, von Adam und Eva. Ich weiß, was Jesus für mich getan hat in der Geschichte. Und ich weiß, wo es auch hingeht in der Zukunft.
Das ist alles aus dem Wort.
Und das ist das Wort. Und das gibt mir meinen Platz im Leben, meinen Sinn im Leben. Das ist für mich total wesentlich, damit ich bin, sozusagen.
Ja, kann ich nur beipflichten.
Mir hilft es einfach, Beziehung zu bauen. Also Gott ist sonst so weit weg. Mhm. Und allein durch die Geschichten und wenn man sieht, wie er da liebevoll mit dem Volk umgeht, mit einzelnen Personen, wie er alles vorbereitet, das hilft mir einfach, Beziehungen aufzubauen und auch das für mich in Anspruch zu nehmen, diesen liebenden Gott.
Weil die Persönlichkeit Gottes durch sein Wort sozusagen erhellt wird, erklärt wird. Ja.
Es steht ja auch drinnen, es gibt so viele Verheißungen in Gottes Wort. Da haben wir zum Beispiel die Aussage, denn das Herrenwort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. Und einer hat einmal die ganzen Verheißungen gezählt. Der kommt auf über 3700 Verheißungen. Und es ist schön zu wissen, dass die nicht nur dastehen, sondern dass es Gottes feste Versprechen sind für uns. Und ich habe schon mich auf viele Verheißungen berufen und bin draufgekommen, alles, was Gott zusagt, das hält er wirklich gewiss. Mhm.
Genau das gibt uns ja auch den Halt im Leben, wenn einmal Schwierigkeiten daherkommen, Krankheit, Sterbefall in der Familie und was auch immer. Da habe ich einen Trost und eine Hoffnung.
Geht es ja auch so, dass man manchmal, wenn man die Bibel aufschlägt, man liest das natürlich im historischen Zusammenhang, man weiß, das hat Paulus geschrieben, das hat Jeremia geschrieben und man denkt sich natürlich den Hintergrund. Aber ist es nicht bei euch auch so, dass es dann einen so richtig persönlich anspringt, so als ob da nicht 2000 Jahre dazwischen wären, sondern als ob jetzt ich damit gemeint wäre? So geht es mir oft. Und das, was du erzählst von den Verheißungen, das ist für mich auch anwendbar auf die Weissagungen. Mhm. Wenn ich da lese in diesem Wort Dinge, die vor Jahrtausenden gesagt worden sind und die tatsächlich eintreffen, wo wir bis in unsere heutige Zeit sehen können, wie die Trends genauso sind, wie sie hier im Wort Gottes vorhergesagt worden sind, dann hat man schon den Eindruck, so geht es mir, das ist nicht einfach nur eine Sammlung von irgendwelchen Texten, sondern das hat etwas, was Übernatürliches. Das hat etwas Übernatürliches. Das ist die Überzeugung. Und ich glaube, da haben wir es ganz gut zusammengefasst. Nicht? Das Wort an sich, das mächtig ist, das Wort, was mich persönlich trifft, das Wort, das mir Gott erklärt, nicht? Das mir die Mitte in meinem Leben zeigt und so weiter. Wir haben hier in dieser Wochenbetrachtung die zwei großen Reformatoren, Martin Luther und Tyndale. Tyndale. Zwingli kommt mir automatisch, weil für die deutsche Reformation die beiden die wichtigen sind. Und weil ja Martin Luther und Ulrich Zwingli sozusagen unabhängig voneinander in diese Reformationshaltung gefunden haben, relativ gleichzeitig. Also wenn man die Geschichte anschaut, das ist sehr interessant. Und dann eben in England dieser Tyndale, der genau wie Martin und wie Zwingli, das waren die ersten überall, Bibelübersetzer war. Alle waren Bibelübersetzer. Was glaubt ihr, warum war das für die gerade so wichtig, die Reformatoren und die Bibel? Was können wir da darüber sagen? Was ja auch bis heute viele nicht wissen und kennen. Nicht? Das ist auch so.
Also soweit ich weiß, das ganze Mittelalter hindurch ist ja die Messe oder der Gottesdienst in lateinischer Sprache abgehalten worden. Von daher konnte man die Bibel nicht in seiner Muttersprache lesen oder hören. Und ich denke, dass das einen Riesenunterschied macht, wenn man auf einmal das Wort hat und das ist in seiner eigenen Muttersprache. Man hat doch eine andere Beziehung dazu, glaube ich.
Ja, also die Bewegung ist anders und wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Reformatoren selber aus dem Wort her die Initiation gekriegt haben, da muss jetzt was geschehen. Wenn das Gott sagt, dann muss das doch eigentlich so sein. Der zündende Funke für alle reformatorischen Anstrengungen war ja, dass diese Leute selber aus dem Wort die Kraft und die Initiative geschöpft haben.
Also wenn ich da jetzt an Luther denke, der das erste Mal in eine Bibel hineinschaut und dort liest und total bewegt ist von dem und sagt, mei, so ein Buch hätte ich für mich gerne. Ja, das ist schon irgendwie bewegend, muss ich sagen. Und sie haben gemerkt, woher die Autorität für den Glauben kommt. Die katholische Kirche hat mit der Tradition gearbeitet, mit der mündlichen Überlieferung und von den Konzilsbeschlüssen auf die Päpste, auf das hat man sich berufen. Aber was kann ich dem als Autorität entgegenhalten? Und da haben die Reformatoren, glaube ich, alle gemerkt, da braucht's eine Autorität, die größer ist als eben die Tradition, die Bibel. Das ist wirklich Wort Gottes und nicht irgendwie eine menschliche Konstruktion, die dann im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist.
Kann man sagen, dass es ohne Bibelübersetzungen keine Reformation gegeben hätte?
Ich glaube, die Reformation wäre schnell wieder erloschen. Das ist das Problem. Die Bibel in der Muttersprache Englisch und Deutsch und in den anderen Sprachen, das war die Chance auf längerfristig, dass der Glaube an die Bibel und der Glaube, der aus der Bibel kommt, dass das erhalten bleibt für die Menschen.
Weil sozusagen jeder einzelne Mensch für sich selber seine Glaubensgrundlage hat, sehen und finden und überprüfen.
Ich war nicht mehr auf die lateinische Messe angewiesen, ja, die ich sowieso nicht verstanden habe, sondern ich konnte selber nachschauen und nachprüfen, ja, ob das richtig ist oder nicht, was die Reformatoren zum Beispiel sagen. Ja.
Das führt also dazu, auf der einen Seite, dass Sie das initiieren, es führt dazu, dass Sie die Bibel übersetzen, aber gleichzeitig könnte man sagen, ist doch die Reformation auch eine sehr starke Missionsbewegung. Es war nicht damit getan, einfach zu sagen, wir glauben das anders, sondern da ging es ja dann schon um die Überzeugung der Massen auch. Nicht, am Ende war es die Masse, weil halt die Christenheit sich immer so als Masse verstanden hat.
Ja, ich glaube, die waren ja Suchende auch. Mhm. Die sind ja nicht zufällig über die Bibel gestolpert, sondern die wollten das ja verstehen. Und ich glaube, wenn ich dann so einen Schatz hebe, das muss raus. Und ich glaube, das war diese Zündkraft dann. Das bewegt mich innerlich, das müssen alle wissen. Und von dem her heraus kommt dann die Kraft und auch die Überzeugung, trotz Widrigkeiten einfach das weiter zu verbreiten.
Wenn ich jetzt an Paulus denke, der kommt nach Korinth oder nach Ephesus und predigt. Das war mündlich.
Ja.
Und trotzdem schreibt er dann Briefe, das war dann schriftlich. Und ich glaube, dass das Schriftliche, die Schriftform, mehr Nachhaltigkeit mit sich bringt als die mündliche Weitergabe des Evangeliums, die dann im Gedächtnis immer mehr und mehr verblasst und nicht mehr so klar da ist wie ein geschriebenes Wort Gottes.
Hängt mit unserem Gedächtnis zusammen.
Genau.
Und ist einfach so, dass alles, was verschriftlicht ist, von stärkerer, längerer Dauer ist.
Und ja, ich denke auch, dass die Botschaft eine wichtige Rolle spielte. Also die Botschaft der katholischen Kirche war ja, du musst was leisten, du musst sehen, dass du nicht zu tief ins Fegefeuer kommst. Du musst sehen, dass du möglichst viele gute Taten tust und auch deine finanziellen Abgaben musst du zur Unterstützung der Kirche geben. Und dann kam diese befreiende Botschaft, Gott ist ganz anders, Gott ist ein liebender Gott, Gott will natürlich, dass du den richtigen Weg gehst, aber der Glaube ist keine Leistung, sondern Gott schenkt dir etwas. Und also dass sowas auf natürlich offene Herzen fällt und dann auch die Saat aufgeht, das können wir, denke ich, alle gut verstehen.
Und das Wort Gottes ist ja im Zentrum all dieser Bewegungen.
Ja.
Nicht? Da gibt es diese Bezeichnungen, die man dann auch bald mal nach Beginn der Reformation gehabt hat, nicht von Anfang an, aber bald mal sind die gekommen, dieses allein die Schrift. Mhm. Allein durch den Glauben. Allein durch Christus. Allein durch Gnade. Nicht? Diese besonderen Ansprüche, die auch so krass empfunden worden sind, dass sie im Konzil von Trient allesamt verurteilt worden sind. Nicht? Alle diese Alleins haben vom Konzil von Trient eine Verfluchung auferlegt bekommen, Anathema.
Das Konzil von Trient war nach dem Tod von Luther das Gegenkonzil zur Reformation und zur Lutherreformation.
Die haben sich auf die lutherischen Sätze bezogen und haben gesagt, wer das sagt, der sei verflucht. Also der Kampf um die Schrift ist im 16. Jahrhundert schon ganz, ganz stark und klar ausgebrochen. Es ist nicht wie heute, wo dann jeder irgendwo auf die Bibel verweist. Das ist 500 Jahre später. Vor 500 Jahren ging es da im Zusammenhang mit der Bibel um Leben und Tod. Und in dem Zusammenhang versteht man auch, warum die Leute damals den Trost, den sie aus der Schrift gekriegt haben, direkt und ganz stark empfunden haben. Weil das war für sie eine Frage, die auf Leben und Tod ist. Das ist uns gar nicht bewusst. Die hatten auch noch eine andere Art von Gehirn. Wenn die was gehört haben, sich das gemerkt haben, das ist tiefer gegangen. Bei uns ist das heute schwieriger, habe ich den Eindruck. Wie merken wir uns Wort Gottes, dass es bei uns bleibt? Wie tun wir das? Was macht ihr da? Wir lesen, wie bleibt das im Gedächtnis?
Das Problem ist, wir wissen, dass wir es eh immer wieder lesen können.
Wir wissen, dass wir es eh immer lesen können, genau. Noch einmal lesen, ja. Aber noch für Ideen, ich hab noch eine, aber ich sage sie nicht gleich.
Also Bibeltexte auswendig lernen, hat auch was, weil man nochmal irgendwie sich doch jedes Wort nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Und man denkt dann, man kann den Text und dann sagt man ihn auf und man guckt nochmal und dann war doch eine Präposition anders oder dies war anders und man denkt sich, warum ist diese Präposition genau so, wie sie dasteht und nicht, wie ich sie eigentlich im Kopf hatte? Und man steigt tiefer in den Text ein, man hinterfragt Dinge und schöpft dadurch dann auch noch mehr Erkenntnis aus der Schrift.
Oder man liest mal eine andere Bibelausgabe und plötzlich denkt man, auf solche Idee, die mir da jetzt aus dem Text entgegenleuchtet, bin ich überhaupt noch nie gekommen. Ja.
Und auch vertonte Bibeltexte viel leichter zu merken.
Ja. Diese Scripture Songs. Ja.
Also, wer das deutsche Requiem kann, kann sehr viele Paulus-Texte auswendig, ganz genau. Ja. Okay, ihr Lieben, ich möchte, dass wir uns drei Texte näher anschauen. Johannes 14, 25, 26. Helmut, kannst du das machen? Mhm. Und dann Johannes 16, Christian, 13 bis 15. Und Hannes, dich bitte ich um 2. Petrus 1, 20 und 21. Während ihr euch vorbereitet, mal eine kurze Einleitung. Es geht um die Frage, wie man die Bibel, denn nun, wir haben uns alle auf die Bibel bezogen, wir schätzen sie, sie gibt uns Kraft, sie tröstet uns. Wie kann man sicher sein, dass man die Bibel richtig versteht? Also ich nehme jetzt eine kleine Anekdote, auch aus der Reformationszeit, nicht? Da gab es eben die lutherischen Reformierten, Augsburger Bekenntnis, und dann gab es das helvetische Bekenntnis. Und ein sehr kluger Politiker, der Landgraf von Hessen, hat einfach gemeint, es wäre eigentlich Zeit, dass wir die zwei reformatorischen Strömungen mal vereinen. Das wäre wichtig. Dann hätten wir auch die Leute außerhalb des Römischen Reiches, nicht die Schweiz, da war ja viel außerhalb des Römischen Reiches, auch dabei. Und es ist einfach nicht gelungen. Da hattest du diesen deutschen Schädel Martin Luther, diesen Schweizer Schädel Ulrich Zwingli. Und dann saßen sie einander gegenüber da in Marburg beim Religionsgespräch 1529 und stritten, ob nun es bedeutet, dies ist mein Leib, dass also jetzt in dem Brot tatsächlich der reale Leib Christi anwesend ist, sehr katholisch nahe Auffassung von Luther, oder ob, so wie Zwingli eben gesagt hat, es heißt zwar Estin, das ist mein Leib, aber es meint, das bedeutet meinen Leib. Nicht? Mhm. Wobei wir ja ganz klar bei Zwingli sind in dieser Auseinandersetzung und nicht bei Luther. Wie kann man sicher sein, dass man das Wort Gottes richtig versteht? Und jetzt hören wir uns die Texte an. Mhm.
Johannes 14, Abvers 25. Ja. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch war. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Ja. Der Heilige Geist, sozusagen.
Bitte. Ja, Johannes 16, 13 bis 15. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen. Denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem meinen nehmen und euch verkündigen.
Also auch hier nicht Gott und der Geist. Ja, bitte.
2. Petrus 1, 19 bis 21. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.
Also noch einmal, nicht? Der Heilige Geist. Das scheint so eine Schlüsselsache zu sein, die Sache mit dem Heiligen Geist. Aber können wir das jetzt irgendwie in Worte fassen? Ich meine, es wäre schön, wenn wir sagen könnten, wir lesen alle die Bibel, dann sitzen wir alle zusammen, reden über das, was wir gelesen haben und verlassen diesen Raum innerhalb kürzester Zeit mit demselben Einverständnis, dass wir alle dasselbe drunter verstehen. Mhm. Warum klappt das nicht? Oder klappt es doch?
Ich würde sagen, zum Teil klappt es, weil ja die Bibel sich auch ein Stück weit selbst auslegt. Mhm. Wir haben viele Begrifflichkeiten, die auf die in der Bibel auftauchen, und dann haben wir andere Stellen, wo diese Begrifflichkeiten erklärt werden.
Das kann passieren. Aber es könnte auch sein, dass an anderer Stelle derselbe Begriff abkommt und nicht dasselbe bedeutet. Das könnte auch sein. Darauf weist Ellen White zum Beispiel ganz klar hin, nicht? Vorsicht mit dieser Gleichsetzung. Ja? Obwohl sehr oft diese Gleichsetzung genau die Erklärung liefert. Was würdet ihr sonst noch sagen?
Wenn ich jetzt in einer Sabbatschulklasse sitze, höre ich praktisch jedes Mal irgendeinen guten Gedanken, den ich selber nicht gehabt hätte. Okay. Das heißt, da merke ich schon auch das Wirken des Heiligen Geistes an anderen Leuten, und schlussendlich nimmt es Einfluss auf mich, und der Heilige Geist kann auch an mir wirken. Was aber nicht unbedingt heißt, dass wir jetzt in jeglicher theologischen Frage hundertprozentig ident denken und gleich handeln vielleicht. Ich kann mir also das durchaus so vorstellen, dass der Heilige Geist durch uns alle wirkt, aber dann wir nicht uniform alle 100% das gleiche Sakko anhaben zum Beispiel oder das gleiche Hemd. Wir sind trotzdem unterschiedlich und unser Verständnis, unsere Erkenntnis kann unterschiedlich sein, unser Gewissen kann auch unterschiedlich sein und trotzdem ist eine grundsätzliche Einheit da.
Ich habe da noch eine Idee. Wie kann ich denn wissen, dass ich nicht fehlgeleitet bin? Könnte es nicht sein, dass ich mich auf den Heiligen Geist berufe und das ist gar nicht der Heilige Geist? Wie kriege ich denn diesen Unterschied raus? Wann weiß ich, dass ich genasführt werde von irgendeiner dummen Idee, die mich nicht loslässt? Und wann kann ich sagen, na, der Heilige Geist ist wirklich der, der uns jetzt eint und der uns in dieselbe Richtung gehen lässt? Oder wird der Heilige Geist beschworen und das, was jetzt aufzieht, im Einverständnis aller, ist dennoch ein Irrtum? Was weiß ich?
Ich habe einmal einen sehr bösen Spruch gelesen und ich wage ihn fast nicht zu wiederholen. Da wurde gesagt, manche halten ihren eigenen Vogel für den Heiligen Geist.
Ja.
Das ist sehr brutal.
Im Sinne der Taube, nicht?
So genau, auf die Taube, genau. Die so angespielt. Das ist sehr brutal, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen Wahrheit drin. Ja. Ellen White sagt einmal, wenn jemand als Prediger meint, neues Licht zu haben, dann soll er sich mit den Brüdern darüber besprechen. Das heißt, es braucht das Feedback von außen. Mein Denken kann gut sein und kann richtig sein, aber es braucht immer so eine Rückkoppelung. Ich brauche das Feedback von außen. Und das kann mir helfen, eben nicht auf einen falschen theologischen Weg zu kommen oder da in eine Häresie abzugleiten. Dieses Feedback verlangt natürlich auch Demut. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Der Heilige Geist wirkt an mir, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht bilde ich es mir nur selber ein, aber das Feedback der anderen, das hilft mir dann, das Ganze in die rechte Ordnung zu bringen.
Schlüssel 1, der Heilige Geist. Schlüssel 2, meine eigene Demut, meine Bereitschaft, mich korrigieren zu lassen. Einer meiner Lehrer am theologischen Seminar seinerzeit hat uns erklärt, Inspiration bewegt sich auf mehreren Ebenen. Die eine Ebene ist, dass Gott dem Menschen etwas zeigt, dem Propheten. Die andere Ebene der Inspiration ist, dass der Prophet im Stand gesetzt wird, das, was er von Gott gezeigt bekommen hat, in Worte zu fassen und niederzuschreiben. Und die dritte Ebene der Inspiration wäre, dass wir, bewegt vom selben Heiligen Geist, tatsächlich in Stand gesetzt werden, das, was da niedergeschrieben ist, so zu verstehen, wie Gott es gemeint hat. Das heißt, da wäre dann die Inspiration etwas, was nicht nur jetzt hier verschriftlich im Papier ist, sondern es wirkt weiter an unserem Herzen.
Trotzdem würde ich es nie wagen zu behaupten, ich bin jetzt inspiriert.
Nicht in diesem Sinn natürlich.
Die Theologen unterscheiden dann zwischen Inspiration und Illumination. Das heißt, ich bin zwar auch vielleicht erleuchtet vom Geist und wenn ich jemanden Bibelstunden gebe und das Wort und das Evangelium weitergebe, dann wirkt ja auch durch mich der Heilige Geist und auch am Empfänger des Wortes. Aber ich bin trotzdem noch kein Bibelschreiber, kein Prophet, kein inspirierter Schreiber.
Also wir müssen feststellen, es bleibt eine Spannung. Wir können die Frage eigentlich nicht beantworten. Es bleibt so im Raum stehen, ja, wir bemühen uns alle, der Heilige Geist bewegt uns, aber es bleibt so eine Spannung und das bedeutet, wir müssen alle offen sein. Wir müssen damit rechnen, dass der liebe Gott uns tatsächlich was zeigt. Gut, die Zentralbotschaft der Reformation, wenn wir also nochmal da zurückkehren, das wäre sozusagen jetzt die letzte Runde in unserem Gespräch heute, die Zentralbotschaft ist die Botschaft von der Rechtfertigung durch den Glauben. Ich zitiere jetzt aus dem Römerbrief, Kapitel 3, um die Sache gleich so darzustellen. Römer 3, Vers 28. Und dann werden wir gleich wiederum eine hermeneutische Diskussion führen. Römer 3, 28. Da sagt Paulus nach einer längeren Diskussion, die er führt in Kapitel 2 und 3, sagt er, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist die Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, ob die Elberfelder das allein noch hat. Ich habe nicht nachgeschaut, hat es nicht mehr. Genau.
Die Situation ist nämlich, das ist theologisch richtig, steht aber nicht im Grundtext.
Die Situation ist praktisch die, und das war auch die Antwort der römisch-katholischen Theologen schon zur Zeit Luthers, Lutherchen, das Wort allein steht nicht im Urtext. Warum hat Luther trotzdem recht? Das ist meine Frage an euch. Also jetzt geht es um Rechtfertigung durch den Glauben. Warum hat Luther trotzdem recht? Denn er hat dann behauptet, das Wörtlein sollen Sie mir nicht nehmen. Das war der lutherische Standpunkt.
Ja, weil wir sonst keine andere Chance haben. Wir sind Sünder. Was wollen wir uns anmaßen? Also.
Ja, ich komme noch mit einem anderen Text aus.
Ich glaube, Luther war in der Auseinandersetzung mit dem damaligen theologischen Zeitgeist. Da gab es einen Tetzel, der sagt, wenn die Münze im Kasten klingt, dann springt die Seele aus dem Feuer. Ne? Ja. Das heißt, ich konnte mir nach katholischer Überzeugung das Himmelreich sehr wohl verdienen. Mhm. Durch Werke, durch Geldleistungen und so weiter. Und da sagt Paulus, nein, das funktioniert nicht. Und Luther beruft sich jetzt auf Paulus und sagt, der Glaube. Und Luther sagt jetzt, übertrieben der Glaube allein. Wobei das Wort von Paulus auch genügen würde. Ich glaube, da ging es eben Luther tatsächlich die Abgrenzung vom falschen Erlösungsverständnis der katholischen Kirche im Vergleich zu dem, was Paulus und das Neue Testament zur Erlösung sagt. Und das hat Luther verstanden. Und das war sein großes, ja, sein großes Werk der Reformation. Die Bibel und die Erlösung, die zwei Dinge. Die hat er wirklich gut gemacht.
Und ich glaube, dass dieser Gedanke ja schon alt ist. Ich meine, den haben wir, der findet sich ja schon bei Kain und Abel, ja, wo auch der Kain versucht hat, durch eigene Werke zu glänzen.
Ja. Jede heidnische Religion macht das.
Und wo da eben schon deutlich wurde, allein durch den Glauben, und da wird er sogar noch beschrieben, dieser Glaube, an das Opfer.
Genau. Ja, und der Glaube ist letztlich der Anfangspunkt ja auch. Und im Anfangspunkt hast du noch keine Werke, die du nachweisen kannst, sondern die Werke folgen dem Glauben erst nach. Insofern ist im Punkt des Beginns des Glaubens ist es im Prinzip eine Sache allein aus dem Glauben. Ja.
Liebe Carmen, lies uns was aus der Strohernen Epistel. Geh mal zu Jakobus. Lies uns aus Jakobus. Ab Vers 14. Kapitel 2, Entschuldigung. Zwei. Kapitel 2, ab Vers 14.
Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat? Was konnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Weiter?
Ja.
Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden.
Das ist übrigens derselbe Text, auf den Paulus sich bezieht, wenn er die Gerechtigkeit durch den Glauben erklärt. Er bezieht sich auf denselben Text in Genesis 15. Noch 24, bitte.
Alles klar. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr ihn nun, dass der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein.
Also, Jakobus durch die Werke gerecht, nicht durch den Glauben allein. Paulus in der lutherschen Deutung, allein durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke. Ich saß mal in der Handelsakademie in Braunau, in meiner Jugend, in der Religionsstunde. Und der Religionslehrer war ein Pfarrer dort aus Braunau. Der hat genau diese beiden Texte genommen und hat gesagt, die Bibel ist schwierig. Wenn man von der Bibel allein ausgeht, schaut's, da habt ihr diese beiden Texte, passen überhaupt nicht zusammen. Sagen das Gegenteil. Und in unserer Klasse sitzen halt die ganzen Schüler mit 15, 16, haben wohl nichts eine Ahnung. Und ich sehe den katholischen Religionslehrer noch, den Pfarrer, wie er mich dabei anschaut.
In der Hoffnung, dass du eine Antwort hast.
Wie er mich dabei anschaut. Er war ein sehr netter Mensch, muss ich dazu sagen. Ja? Wie er mich dabei anschaut, und ich hatte das Gefühl, der sagt das jetzt extra wegen mir, weil der Rest kommt längst nicht mehr mit. Was soll man da darauf antworten? Wie löst ihr diese Spannung auf zwischen Paulus und Jakobus? Die Bibel, unser Trost, das Wort, aus dem wir Hoffnung und Kraft schöpfen, das Wort, das durch den Geist gegeben ist und uns alle zu einerlei Meinung führt. Wie lösen wir das?
Also ich glaube, man kann es nur durch das Wort lösen. Also es geht einfach darum, dass wir mit Christus gekreuzigt sind und dass der alte Mensch eben gestorben ist und dass Christus durch uns lebt. Und das Leben in Christus ist dann eigentlich er, der die Werke durch mich wirkt. Es bin nicht mehr ich.
Das ist ein spannender Punkt, ein ganz spannender Punkt. Nicht? Die Werke sind dann eigentlich nicht meine Werke, sind die Werke Jesu. Ja?
Ja, also ich denke...
Spannung ist noch nicht weg.
Nein, also Paulus hat im Römerbrief den Ansatz, dass er dieses Verhältnis von Juden und Heiden klären will. Und dass er auch, sag ich mal, so ein bisschen juristisch mit Fachbegriffen arbeitet. Was ist Rechtfertigung? Während Jakobus geht es um den praktischen Glaubensvollzug. Mhm. So kommen sie von zwei verschiedenen Seiten irgendwo und ergänzen sich aber auch letztlich. Und ich meine, jedem ist klar, dass natürlich das, was Jakobus hier schreibt, auch Sinn macht. Ja. Dass das natürlich auch die in der Glaubenspraxis ist und einem das auch den Spiegel vorhält, weil es manchmal eben wirklich auch vielleicht so Glaubenstheoretiker gibt, die meinen, also in der Praxis komme ich auch ohne diese Verhaltensweisen klar, die Jakobus hier aufführt.
Ja, ja.
Also ich versuche das mit einem Blick ins Griechische zu lösen.
Ich will nur noch vorher sagen, Luther konnte gar nicht mit diesem Text.
Ja. Ja.
Das war für ihn ein großes Problem, dieser Text. Ja, bitte.
Wenn ich da in Jakobus 2, Vers 22 lese, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt, da verwendet Jakobus ein griechisches Imperfekt. Mhm. Und ein griechisches Imperfekt hat immer einen durativen Charakter.
Ähnlich wie auch im Französischen, ähnlich im Lateinischen.
Genau, das ist also eine Zeitspanne. Wenn ich jetzt in Römer 4, wo Paulus das Beispiel von Abraham aufgreift, lese, dann verwendet er dort eine andere griechische Zeit, nämlich Aorist. Die haben wir so im Deutschen nicht, aber das ist eine punktuelle Zeit. Und damit löst sich für mich ein bisschen diese Spannung. Paulus spricht von einem Zeitpunkt, von der Rechtfertigung, vom Beginn des Glaubens, wo ich mich bekehre, wo ich Buße tue, wo ich mich taufen lasse, wo mein Glaubensleben beginnt. Das ist die Rechtfertigung. Und ich glaube, dass Jakobus aufgrund dieser griechischen Zeit, die er verwendet, eigentlich von dem spricht, was danach folgt, nämlich von der Heiligung. Rechtfertigung, ein Zeitpunkt. Heiligung, ein Prozess, der bis an mein Lebensende
sagt
dauert.
Sagt das Paulus nicht auch, wenn er sagt, aus dem Glauben, in den Glauben hinein?
Das könnte man so durchaus interpretieren und ist in der Kirchengeschichte auch gern so interpretiert worden. Ja, von der Rechtfertigung
in die
am
Heiligung,
Anfang zur Heiligung dann in meinem Leben. Und Jakobus hier spricht eindeutig vom praktischen Christenleben in der Heiligung und von den Werken. Und Paulus spricht ja auch von den Werken. Gerade in seinen Pastoralbriefen verwendet er über 10-mal das Wort gute Werke. Der Christ soll gute Werke tun. Das ist also nicht im Widerspruch zu Jakobus. Genau. Aber das folgt nach der Rechtfertigung. Das kommt, so wie du gesagt hast, nicht aus mir heraus, sondern aus dem Wirken Jesu an mir, und ich tue dann gute Werke. So wie im Endgericht in Matthäus 25. Ja. Wann haben wir dich hungrig gesehen? Wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir gute Werke getan haben. Ja. Das ist die richtige Art der guten Werke dann.
Springender Punkt, Leute. Kann man durch Gehorsam gerettet werden? Das ist jetzt dieselbe Frage, nur andersrum gestellt. Kann man durch Gehorsam gerettet werden?
Nein, aber verloren gehen.
Das ist der Punkt. Das Nein ist aber wichtig, dass wir das sehen, oder? Ja. Ist das schon wichtig, dass wir da Nein drauf sagen? Kann man durch Gehorsam gerettet werden? Nein, kann man nicht.
Nein, nicht.
Kann man nicht. Das ist eben der Punkt. Es geht um diese Sache, die Jesus für uns getan hat. Die rettet uns. Der Gehorsam ist eine Antwort darauf, die aber kommen muss. Wenn die nicht kommt, muss man Zweifel anmelden. Wenn der Gehorsam nicht käme in unserem Christenleben, dann müsste man einen Zweifel anmelden, wie es um unsere Grundeinstellung überhaupt steht. Ja, als mich der Religionslehrer angeschaut hat, so, habe ich gespürt, das ist nicht etwas, was man körperlich spürt, aber ich hatte einfach so eine Klarheit im Kopf, und da hat etwas in mir gesagt, Epheser 2. Epheser 2. Und das wollen wir jetzt aufschlagen. Das ist nämlich eine Textstelle, die für mich wie Alexander mit dem Schwert den gordischen Knoten zerschlug. Und in diesem Gespräch ist mir das so bewusst geworden. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Da sagt Paulus nämlich beide Dinge. Er sagt sein Ding aus dem Römerbrief und er sagt das Jakobus-Ding aus der Strohhörnen Epistel. Kannst du das lesen nochmal, Carmen? 8 bis 10.
Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sie nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
Alles Gute, was wir tun, legt uns Gott hinein. Ist nicht unser Werk. Und ich glaube, dass man auch den Unterschied machen kann, Gesetzeswerke ist was anderes als Werke, die aus dem Glauben und aus der Gemeinschaft mit Jesus kommen. Das ist nicht dasselbe Werk.
Und was hat er denn drauf gesagt?
Ist er was gesagt hat? Er hat gesagt, ja. Wenn man das liest, dann widersprechen sich die beiden Texte nicht. Das ist interessant gewesen für mich. Ich war damals kaum 16. Das war sehr interessant als Erfahrung. Ich meine, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, wo es nicht so toll war, wo ich mich nicht getraut habe zu reden. Man ist als junger Mensch noch nicht so fix, dass man immer genau das sagt, was man sagen soll. Das habe ich auch erfahren. Aber in dieser Erfahrung war es so, dass Gottes Geist mir tatsächlich durch sein Wort etwas geschenkt hat. Die Klasse hat einfach geschaut. Das war auch interessant. Sie hatten uns da respektiert, auch wenn da natürlich der Weg für sie weit war. Gut, wir wollen an dieser Stelle innehalten, uns auf nächste Woche freuen. Ich hätte folgenden Vorschlag für alle, die uns da zusehen, dass wir uns einfach noch Gedanken machen. Es gibt diese eine Frage, die mich auch immer wieder bewegt. Wenn ich darüber nachdenke, ob ich erlöst bin, ist in mir da Sicherheit, dass ich erlöst bin durch die Tat Jesu? Oder werde ich irre gemacht dadurch, dass meine Glaubensauswirkung in meinem täglichen Leben zuweilen gar so mangelhaft ist? Wie kann ich Glaubenssicherheit gewinnen meiner Erlösung angesichts meiner eigenen Schwäche? Ich denke, diese Frage ist überlegenswert. Möge der Geist Gottes alle, die darüber nachdenken, leiten und ihnen die Gewissheit und Geborgenheit geben, die allein aus dem Wort Gottes kommt. Wollen wir noch beten?
Beten wir zum Abschluss. Guter Gott im Himmel, wir wollen dir von Herzen Danke sagen für deine gute Erlösungsbotschaft, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir aus Gnade errettet sind und das wissen dürfen, dass es kein Werk ist, sondern dass es deine Werke sind, die du schon zuvor bereitet hast. Danke, dass viele Reformatoren schon viele Jahrhunderte vor uns den Weg gegangen sind, dass sie an deinem Wort treu festgehalten haben, dass sie für dich ein Licht waren und dass wir durch ihr Zeugnis auch an deinem Wort heute noch festhalten dürfen. Danke für diese Gewissheit und dass du uns weiterhin segnest durch dein gutes Wort. Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!